Ja, als ich so gestern so überlegte, da dachte ich, es ist Frühling, oder? Hohelied 2. Da ist einer verliebt in uns und dieser Verliebte heißt Jesus. Und er springt über die Berge und das ist unser Bräutigam. Ja? Und jedes Mal, wenn so Frühling wird und die Vögel anfangen zu zwitschern, da denke ich immer an dieses Wort. Und dann fängt es so an, Vers 2, er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Die Liebe, ja. Und das stimmt, was Michaela sagt, wir können das gar nicht ermessen, was ist eigentlich Liebe. Und wenn wir dann 1. Korinther 13 aufschlagen, das hohe Lied der Liebe, da heißt das, und wenn ich mit Menschenzungen und Engelszungen redete, aber hätte die Agape, die Liebe nicht, so nützt es mir nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe mich verbrennen, aber hätte diese Agape nicht, so nützt es mir überhaupt nichts. Ja, und wenn ich den Glauben sogar hätte, um Berge zu versetzen, aber nicht diese Liebe, diese Agape. Agape ist die selbstlose Liebe, die überhaupt sich gar nicht mehr selbst sieht und irgendetwas darstellen will, sondern das ist die Liebe, die Jesus gezeigt hat am Kreuz. Er hat sich für uns dahingegeben, er hat sich für uns geopfert und er hat seine Liebe ausgegossen, jetzt in dein und in mein Herz. Er ist verliebt in dich und in mich. Das ist die Agape. So, und wenn ich alles, was ich habe, den Arm gebe, selbst das nutzt nichts, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe eifert nicht. Sie sucht nicht das Ihre, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Ja, das ist die Liebe, die sich selbst aufgibt. Das ist die Liebe. 1. Korinther 13, könnt ihr jetzt zu Hause mal durchlesen, darüber studieren. Das ist diese Liebe, die liebt nicht die Ungerechtigkeit, sondern die liebt die Wahrheit. Und ich denke, du bist genau, weil du bist ja hier in der Gemeinde, wenn du die Nachrichten anschaltest und hörst diese Ungerechtigkeit, die da in der Tagesschau läuft und das, was der Merz macht und dass er alles über Bord wirft, was er jemals gesagt hat. Und dann sollen wir uns nicht aufregen, sondern sagen, Halleluja, Gott, du bist in Kontrolle. Und ich gehöre nicht mehr in diese Welt, sondern ich gehöre da oben hin. Ich gehöre nicht mehr, ich bin nicht mehr Bürger dieser Welt, sondern ich bin Himmelsbürger. Und da dringe ich hinein und ich hole ab auch die Gebete, die ich jetzt für Deutschland beten soll. Amen. Das ist, wo uns Gott hineinbringen möchte, dass wir Fürbitte tun für dieses Land, dass wir uns nicht aufregen und die alle doof nennen. Das mache ich ganz, ganz schnell. Oh, Karabandara Takradia, sondern, dass ich wirklich lerne zu beten und einzustehen für dieses Land. So, er führte mich ins Weinhaus und die Liebe ist sein Banner über mir. Stärkt mich mit Rosinenkuchen. Er quickt mich mit Äpfeln, denn ich bin krank vor Liebe. Er lege seine Hand hinter mein Haupt und umarme mich mit seiner Rechten. Das ist so, wie er uns liebt. Ich denke, alle, wer sich gerade bekehrt hat, der hat so eine Anrührung bekommen. So, Bernd hat das so ganz extrem bekommen. Ich war von klein auf bekehrt ungefähr. Ich habe das nicht so erlebt, aber Bernd hat immer so erzählt, war ich ganz neidisch, dass er dann plötzlich die Vögel richtig gehört hat und dass die Blumen und alles, die ganze Natur, dass er das ganz anders wahrgenommen hat. Weil da gehen die Augen auf, wir werden, da die neue Schöpfung kommt hervor und die sieht ganz anders als unser irdischer Mensch. Und dann Vers 8. Da ist die Stimme meines Geliebten. Siehe, er kommt, er springt über die Berge, er hüpft über die Hügel. Warum? Weil er zu seiner Geliebten will, zu seiner Braut, die er sich auserwählt hat. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder dem jungen Hirsch. Siehe, da steht er hinter unserer Mauer, schaut zum Fenster hinein, blickt durchs Gitter. Mein Geliebter beginnt und spricht zu mir. Mache dich auf. Meine Freundin, komm her, meine Schöne, denn siehe, der Winter ist vorüber. Das sage ich immer, wow, Halleluja. Der Regen hat sich auf und davon gemacht. Und nun müssen wir das sehen im Geistlichen. Das ist jetzt nicht hier dieses, ne, sondern der geistliche Winter ist vorüber für die Jesusgemeinde. Das proklamiere ich. Der geistliche Winter ist jetzt vorüber für diese Gemeinde. Und wir gehen jetzt hinein in die Fruchtbarkeit. Wir gehen hinein in die Wärme Gottes und wir merken diese Sonne, die Sonne der Gerechtigkeit, die über uns aufgeht. Und wir sind seine Kinder, wir sind seine Braut und wir jubeln ihm entgegen. Ja, das ist ein neuer Frühling für diese Gemeinde. Ein neuer Frühling, wo wir Jesus Christus kennenlernen als der Liebhaber unserer Seele. Als unser Bräutigam. Er möchte, dass wir so richtig verliebt sind in ihn. Bernd ist meine erste große Liebe. Und als ich ihn kennenlernte, wenn er da war, mein Herz hat immer gebubbert. Und das ging wirklich Jahre. Ja? Und jetzt ist es nur anders geworden. Aber ich möchte ihn niemals missen. Die Liebe zu ihm ist nur tiefer geworden. Es ist nicht mehr das, wenn ich ihn sehe. Aber wisst ihr was, als ich jetzt mal so, ist schon länger her, wo ich mal so 2 Wochen ohne ihn war, bei Mira, und er kam, und dann merkte ich, boah, dieses Verliebtsein wieder. Oh! Ja, wenn man mal kurz getrennt ist. Und so soll das mit Jesus sein. Ja, und diese erste Liebe, die muss immer wieder erneuert werden. Da muss man sich immer wieder erinnern. Puh, warum habe ich mich in ihn verliebt? Was war das? So, da ist diese Stimme und die sollen wir hören, die Stimme des Geliebten. Und er sagt, mache dich auf, meine Freundin, komm her. Er sieht uns schon in der Schönheit Gottes. Der sieht uns nicht mehr im Irdischen. Gott sei Dank. Er sieht uns schon in der Vollendung. Denn der Regen hat sich auf und davon gemacht. Die Blumen zeigen sich auf dem Land. Die Zeit des Singvogels ist da. Und die Stimme der Turteltauben. Und Tauben bleiben ein ganzes Leben lang zusammen. Tauben steht auch für Reinheit. Ja? Und so sieht er uns, meine Taube. Die Turteltauben. Also wir sollen mit ihm turteln. Wir sollen mit ihm zusammen sein. Wir sollen morgens aufstehen und sagen, Halleluja, da bist du ja mein Geliebter, mein Freund, meine große Liebe. Ja? Und die Stimme der Turteltauben lässt sich hören in unserem Land. Am Feigenbaum röten sich die Frühfeigen und die Reben verbreiten Blütenduft. Komm. Mach dich auf, meine Freundin, meine Schöne, komm doch. Meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felswand. Weißt du, wir sollen versteckt sein, er ist der Fels. Und als Mose sagte, ich will dein Angesicht sehen, da hat er gesagt, verstecke dich hier in diesem Felsen. Dann kannst du mich von hinten sehen, ja, weil das Angesicht konnte er da noch nicht sehen. Und er hat ihn verborgen im Felsen. Und Jesus Christus ist der Fels. Und wir sind verborgen in ihm. Und wir sollen uns in ihm bergen. Und je mehr wir mit ihm Verbindung haben und Gemeinschaft haben, desto mehr kann er sich uns zeigen. Ja, dass wir nicht nur den Rücken sehen, sondern dass er wirklich, er sagt ja auch zu Abraham von Angesicht zu Angesicht und auch später mit Mose. Er hat ihn gesehen von Angesicht zu Angesicht und sein Gesicht erstrahlte ja. Er hat so geleuchtet wie die Sonne, weil wer sein Angesicht sieht, er strahlt vor Freude, steht im Neuen Testament. Und er möchte uns sein Angesicht sehen lassen. Er möchte, dass wir erstrahlen, dass wir nicht Traktate in der Stadt mehr verteilen, wie wir das früher gemacht haben, sondern dass wir das Traktat sind. Dass die Leute auf uns zukommen und sagen, was ist das für ein Strahlen? Du siehst aus, bist du eigentlich noch ein Mensch oder bist du ein Gott? Ja? Und da müssen wir hineinwachsen. Da müssen wir hineindrängen in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit. Das ist, wo er uns hineinruft. Meine Taube in den Felsenklüften, im Versteck der Felswand, lass mich deine Gestalt sehen. Lass mich deine Stimme hören, denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt. Und dann steht auch in einem Psalm, dass er, ich glaube, im Psalm ist das, dass er süß ist wie Honigseim. Ja? Und dass er duftet. Er ist ein duftendes Salböl. Und so wie er ist, so sollen wir sein. Wir sollen seinen Geruch annehmen. Wir sollen duften, wie er duftet. Die Braut ist ihm vollkommen ebenbürtig. Die Braut soll genauso die gleichen Charaktere haben wie Jesus Christus. Und soll genauso, er hat ja gesagt, so wie ich bin, so bist du jetzt hier auf dieser Welt. Und wo Jesus war, da quiekten die Dämonen und schrien, oh, noch nicht jetzt, bring mich jetzt noch nicht in den Scheol oder in den Feuersee. Die schrien. Und wenn wir durch die Straßen gehen, dann müssen wir das hören. Darauf warte ich, dass die Dämonen anfangen zu schreien aus den Menschen heraus. Und wir sagen, Ruhe, fahr aus. Ja, so, dass da wirklich was passiert. Und da waren Tausende, die hinter Jesus hergegangen sind. Da waren Scharen, wenn er durch Kanaan, durch Galiläa gegangen ist. Da waren Tausende, die folgten ihm. Und alle, die zu ihm kamen, hat er geheilt. So wie er ist, so bist du jetzt hier in dieser Welt. Hast du alle geheilt, die zu dir gekommen sind? Nee, ich auch nicht. Ich habe es versucht, sollst du nicht machen. Du sollst wissen, dass du weißt. Und wenn du das nicht, dann passiert es auch nicht. Es ist der Glaube. Ja, und ich will in diesen Glauben Jesu Christi hinein. Aus Gehorsam habe ich manchmal gebetet und dann ist so wenig passiert, weil der Glaube nicht mit verbunden war. Ja, der Glaube, der war nicht mit diesem Gehorsam verbunden. Und er möchte aber, dass das jetzt alles verbunden wird. Glaube, Wort, Gehorsam, das gehört alles zusammen. Und dass wir genauso sind wie er. Das ist, was wir auch deshalb habe ich die wirklich gesagt, dazu Bernd, das war die beste Konferenz, die wir je hatten. Ich meine, er hat ja auch ein Werkzeug in die Hand bekommen, ne, der Baron Martin, dass der so ein Netz bekommen hat. Erst dachte ich, was macht er denn da? Ne? Und das hat er eine ganze Nacht mit allen Leuten gemacht, oder? Und jetzt müssen wir da diese Gewissheit haben und wissen, da ist tatsächlich alles rausgezogen worden. Alle bösen Geister sind rausgezogen worden. Und wenn der Teufel dann wieder kommt und flüstert, da ist doch noch irgendwas, dann kannst du dich da drauf stellen und sagen, nee, Martin hat so ein Werkzeug in die Hand bekommen und da wurde alles rausgezogen. Und das ist jetzt weg. Die Dämonen sind weg. Die bösen Geister sind weg. Und ich stelle mich auf seine Verheißung und ich stelle mich auf sein Wort. Geheilt durch Jesu Blut und Wunden. Ja? Und wir sind Feuer geworden. Wir müssen wissen, was wir sind. Und wer kann denn im Feuer bestehen? Wer kann auf diesem heiligen Berg bestehen? Wer kann im Feuer bestehen? Der gereinigt ist, der geheiligt ist, der geläutert ist. Ja, der Feuer geworden ist, der kann bestehen im Feuer. Und nur dadurch, dass wir Feuer sind, und wer heiligt uns denn? Wer reinigt uns denn? Wer macht uns denn zu diesem Feuer? Jesus. Und wir sind uns selbst gestorben. Das alte Wesen ist ausgezogen. Ich habe das Neue angezogen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dieses neue Wesen ist frei von allen dämonischen Regungen. Und wenn ich Feuer bin, dann kann sich da kein Dämon von Schmerzen, von irgendwelchen Symptomen mehr halten. Das muss ich mir hier oben klar machen, weil da sind Gedankenfestungen, die müssen niedergerissen werden. Und deshalb kommt der Feind immer und mit Lüge und bombardiert hier oben rein und sagt dann, guck mal, da sind sie doch wieder die Schmerzen. Guck mal, da sind sie doch die Symptome. Und da sagst du, nein! Feuer drauf! Feuer drauf! Das ist alles verbrannt. Es ist alles und es brennt weiter in mir. Sein Feuer brennt. Und es hört nicht auf zu brennen. Ich bin Feuer. Und ich bin heilig. Und deshalb kann sich nichts Unheiliges mehr in mir halten. Das müssen wir wissen. So, sein Name ist wie Salböl. Und Salböl, wenn dieses gemischt wurde, wie man das lesen kann, Aarons Salböl, und ich habe das mal gerochen, sowas wird dann noch hier und da hergestellt, es duftet richtig gut. Wo der hohe Priester mit gesalbt wurde. Das ist ein Salböl, da ist Myrrhe drin, da ist da sind so kostbare Balsame drin, dass das richtig super riecht. Und Christus heißt Salbung. Und wenn du sagst, ich bin Christ, dann bist du die Salbung. Und so wie er ist, so bist du jetzt in der Welt. Du bist die Salbung hier in der Welt. Und da muss alles weichen. Er hat mich mit seinem Öl gesalbt. Er hat mich heilig gemacht, untadelig, vollkommen. Ich stehe vollkommen in seiner Gegenwart. Er hat mich gereinigt mit seinem Blut. Er hat alles ausgelöscht. Ja, und wenn er uns in sein Weinhaus führt, das ist ja, Sigrid hat davon gesprochen, von diesem, wie wir zu einem neuen Weinschloch werden. Ja, da wird alles Alte immer wieder abgeschabt. Alles Fleisch wird immer abgeschabt. Bis der Weinschlauch ohne Flecken, ohne Runzel ist und erhält. Und erhält diesen neuen, frischen Wein. Und da werden wir in dieses Weinhaus gefüllt. Und seine Liebe, steht da sogar, ist besser als Wein. Wir sollten voll des Heiligen Geistes werden. Voll des Heiligen Geistes. Und er ist auch dieser Wein, dass wir so voll werden. Und deshalb war das ja das erste Mal, wo wir das erlebten, die erste prophetische Konferenz, wo die sich so komisch benommen haben. Ja, und ich musste erstmal, das tilt den Verstand. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, jetzt seid ihr ein neuer Weinschlauch. Und das wird nicht mehr so sein wie die 90er, sondern ich mache immer etwas Neues. Er kommt, wo wir das wieder gerade gar nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, Herr, hilf mir, dass ich nicht da wieder, dass mein Verstand dann wieder sagt, kann das wirklich der Heilige Geist sein? Sondern ich möchte jetzt wirklich in ihm sein. Ich will und ich will offen sein für sein Wirken. Ich will alles haben. So, er führt uns in dieses Weinhaus und seine Liebe ist noch stärker als Wein. Halleluja. Paulus sagt, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Heiligen Geistes, Epheser 5, Vers 18. Dann, wenn wir voll sind des Heiligen Geistes, dann sind wir wie Jesus, wenn wir durch die Straßen gehen. Wenn wir voll sind des Heiligen Geistes, das ist die Herrlichkeit, wonach ich immer ausschreie. Ich will seine Herrlichkeit. Ich will in seiner Herrlichkeit wandeln. Da soll gar nicht mehr Karin gesehen werden, sondern dann sollen sie schreien, da kommt Christus, da kommt der Gesalbte, da kommt die Gesalbte. Sein Name ist wie Salböl. Und so sollst du sein. Du sollst das Salböl jetzt sein. Und alle, die zu dir kommen, legst du die Hände auf oder sagst einfach, sprich, sei geheilt und sie sind geheilt. Das sollst du nicht nur träumen, sondern das wird wahrhaftig. Ja, das wird wahrhaftig werden. Mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Und wisst ihr, das ist im Hebräischen, das singe ich so oft, Dodili, ja, Anilo, du bist mein und ich bin dein. Ich bin vollkommen mit ihm eins. Ich bin vollkommen hineinversetzt in seine Gegenwart. Ich bin eins geworden. Das ist die innigste Verbindung. Die intimste Verbindung ist ja, wenn Mann und Frau eins werden. Und so sollen wir vollkommen eins werden in Christus. Eines Geistes, eines Sinnes. Ha! Vollkommen eines Glaubens. Vollkommen innig. Ich bin dein. Alles, was mir gehört, mein Haus, mein Auto, meine Kinder, alles, was mein ist, ist dein. Und da gab es so einen Austausch am Kreuz von Golgatha, da hat er gesagt, alles, was mein ist, gehört dir. Das gebe ich meiner Braut. Und was hat er? Er sagt, Gold und Silber sind mein. Er sagt, du kannst auf Schlangen, auf Skorpione treten. Ich habe dir Macht gegeben über das ganze Heer des Feindes. Das gehört mir. Er hat gesagt, er hat allen Mangel ausgefüllt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Also wenn dir irgendetwas mangelt, dann ist es, weil du unwissend bist. Das Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis. Und wenn du das gelesen hast, dieses Zeitfenster, lies es, da hat er ja diesen Staudamm gesehen und andere auch. Und dann hat er gesehen, Martin Baron, und dann hat er gesehen und andere auch, dass der Staudamm schon gebröckelt hat. Aber das Wasser kommt nicht so runter, weil die Gefäße noch nicht da sind. Deshalb wirst du jetzt zu diesem Weinschlauch gemacht. Deshalb wirst du gerade, du kommst in diese letzte Phase, wo alles runtergehobelt wird, was Fleisch ist. Wo alles rausgeht, was Gott nicht meint. Dass du ein Gefäß wirst, wo die Herrlichkeit hineinfließen kann. Wo dieses Wasser kommt. Aber der hat gesagt, da gibt es schon einige. Und als ich das gelesen habe, habe ich sofort in meinem Gebetssessel aufgesprungen, habe gesagt, Herr, ich nehme das jetzt schon. Er hat gesagt, da gibt es schon welche, die sind schon zu solchen Gefäßen geworden. Und ich warte da schon fast 30 Jahre drauf, weil ich schon diese Erkenntnis habe und lege mich ständig als Ganzopfer auf den Altar. Und da habe ich gesagt, Herr, hier bin ich. Ich hole jetzt runter, was Mangel ist. Ja, alle Schulden bezahlt. Alle Schulden bezahlt. Alle Schulden ausgelöscht. Ob das Haus ist, ob das Auto ist, was auch immer, das habe ich runtergeholt, weil es gehört mir. Da steht, Gold und Silber sind mein. So, und alles aus der Bank raus, das ist nämlich Babylon, die haben was vor dieses Jahr und die wollen alles eigentlich, deshalb machen die ja so Billiarden. Ja, das tilt bei mir alles, weil ne, so kann ich gar nicht denken. Schulden. Ja, und wo soll das denn herkommen? Die wollen alles auf Null machen, dann gibt es alles nicht mehr. Und dann ist es digital und dann gibt es alles gar nicht mehr, kein Gegenwert. Und deshalb, die wollen alles löschen. Dann hast du kein Guthaben mehr, dann hast du gar nichts mehr. Und ob du arbeitest, du hast für nichts gearbeitet. Die wollen uns arm machen, die wollen uns krank machen. Deshalb sehen wir so oft diese Chemtrails, die dürfen uns aber nicht schaden. Ja, die dürfen uns nicht schaden, denn wir sind nicht von dieser Welt, Halleluja. Wir sind Himmelsbürger. Und weil wir Bürger des Himmels sind, darf es uns alles nicht schaden. Nur wir müssen das glauben, wir müssen das annehmen, wir müssen seine Gerechtigkeit anziehen wie ein Panzer. Wir müssen in seiner Gerechtigkeit stehen. Und nicht in unserer eigenen. In mir, in Karin Koch, ist nichts Gutes. Das habe ich ziemlich früh erkannt. Da war ich schon Teenager. Da habe ich mich gewundert, was für bösartige Gedanken manchmal in mir waren, obwohl ich von Kindheit an Christ war. Dann habe ich gemerkt, dass in mir nichts Gutes ist. Ich brauche dringend Jesus, die einzige Hoffnung der Herrlichkeit. Die einzige Hoffnung der Herrlichkeit ist Christus in mir. Und das ist meine Gerechtigkeit. Und in Christus stehe ich vor dem Vater. In Christus bin ich unter dem Schutz des Allmächtigen. In Christus. In 1. Johannes 14 bis 19, da kann man in Vers 17 lesen, denn gleich wie Jesus ist, so sind auch wir jetzt in der Welt. Ja? Und wenn wir wissen wollen, wie er ist, dann lesen wir 1. Korinther 13. Er ist diese Agape, die ich vorhin erwähnt habe. Er ist vollkommen selbstlos. Er gibt sich selbst hin und hält nicht auf. Ja? Er gibt sich. Und er gibt sich nicht nur den Armen, er hat sich sogar für die Sünder, für die, die ihn bespuckt haben, für die, die ihn ermordet haben, geschrien: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Agape, das kannst du überhaupt nicht selber aus dir heraus, diese Liebe, die hast du nicht und die kriegst du auch nicht aus dir selbst raus. Deshalb, in mir ist nichts Gutes, aber Christus in mir. Und die Liebe ist ausgegossen, steht in anderer Bibelstelle. Ausgegossen in unser Herz hinein. Und aus dieser Liebe schaffen wir es sogar, unseren Feinden zu vergeben. Unsere Feinde zu segnen. Und nicht Gedanken zu haben, die uns dann hinterher ganz schön doll schaden. So, also diese Braut, wisst ihr, als ich oben im Himmel war, da hat Jesus ganz besonders mit mir über die Braut gesprochen. Und sie hat gesagt, die Braut hat sich noch nicht bereitet. Es ist über 20 Jahre her. Ich will kommen und ich will meine Braut heimholen, aber die Braut hat sich nicht bereitet. Und ich habe dann gedacht, weil er sagte dann, ich komme bald, ne? Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Aber die Braut hat sich nicht bereitet und ich sollte mehr über die Braut predigen, hat er gesagt. Er sagte, ganz viele wissen nicht mal, dass sie Braut sind. Und dann steht in Offenbarung 19 und die Braut hat sich bereitet. Und davon kannst du ganz und gar schweigen, weil ja viele noch nicht mal wissen, dass wir Braut sind. Ja? Und ich will euch mal ein bisschen was vorlesen von Jonathan Kahn, der hat das hier so schön beschrieben, über die Braut. Die wird im Hebräischen Kala genannt. Kala bedeutet auch die Vollkommene. Die Vollkommene. Aber wenn wir in diesem Geheimnis die Braut sind und der Bräutigam Gott ist, sollte dann nicht der Bräutigam der Vollkommene genannt werden? Darum geht es, sagte er. Wir werden geboren, um die Braut zu sein. Aber wir werden nicht als Braut geboren. Wir werden geboren, um die Braut zu sein, aber wir werden nicht als Braut geboren. Wir müssen uns entscheiden für Jesus. Wir müssen uns zubereiten lassen. Wir müssen in Jüngerschaft gehen, um die Braut zu sein. So, also wir sind nicht von Geburt an die Braut. Wir werden geboren, um die Braut zu sein, aber wir werden nicht als Braut geboren. Wir sind von Geburt an unvollkommen und werden unser ganzes Leben mit Unvollkommenheit zu tun haben. Aber wir sollen zur Kala werden, zur Vollkommenen. Wenn wir ja zum Bräutigam sagen, in der neuen Geburt, dann werden wir schon zur Braut. Wenn wir ihn angenommen haben, dann werden wir schon zur Braut. Aber wie können wir, wir werden vollkommen. Die Brautwerdung hat mit der Vereinigung mit dem Bräutigam zu tun. Also wenn wir Ja sagen, da ist er ganz begierig, mit uns Gemeinschaft zu haben. Aber wenn man gerade sich bekehrt, also einige erleben das, als ich dann die echte Bekehrung, war ich ungefähr 15, wo ich richtig verstanden habe, ich gehöre Jesus und Jesus allein. Und da bin ich auch nie wieder abgefallen. Und dann hat mich der Heilige Geist, Jesus wurde vom Heiligen Geist, nachdem er getauft wurde, in die Wüste geführt. Und ich war dann so, vielleicht ein, zwei Jahre nach meiner Taufe, wurde ich nach Hannover geführt. Und da war eine kleine Erweckung. Und da habe ich das erste Mal erlebt, was für ein machtvoller Name Jesus ist. Da kamen Besessene in die Teestube und wir haben gesungen, wir haben Jesus und die Dämonen schrien. Und wir haben die Dämonen ausgetrieben, das hat manchmal Stunden gedauert und wir haben dann nur noch, ich war 15 damals und ich habe dann nur noch mit allen gesungen, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus ist Satans Macht besiegt. Und dann sind die ausgefahren, die Dämonen. Und ich stand da als klein Karin und zitterte und sagte, Jesus, nie wieder woanders hin. Ich will nur dich. Ich will nur dich. Die Dämonen sind echt, der Teufel ist echt. Ich will nur Jesus und Jesus und Jesus allein und nie mehr zurück. Ja, das war für mich so eine Demonstration seiner Macht. Das ist, sein Name ist Salböl und die Dämonen müssen weichen. So, und das ist, was wir, da kommen wir erstmal hinein. Und dann kommen die Stürme. Und dann kommt der Teufel mit ganz vielen Tricks und mit ganz vielen Dingen, mit Ablenkung. Und wo wir dann gar nicht mehr so Lust haben, haben ganz andere Dinge zu tun. Ich hatte dann plötzlich zwei Kinder, habe morgens nicht mehr die stille Zeit erlebt, so wie ich das sollte. Hatte blöde Freunde bekommen, das waren, über mir wohnten Grüne. Die haben mich dann auf solche Irrwege geleitet und wurde richtig verdorben, ja. Bis ich merkte, da, mein Geliebter ist nicht mehr Jesus. Und unsere Ehe hing am seidenen Faden. Und das war nicht Bernds Schuld. Obwohl ich das natürlich dachte, selbstverständlich. Aber es war nicht Bernds Schuld. Sondern ich wurde kalt. Ich bin von dieser ersten Liebe abgewichen. Ich wurde vom Teufel richtig bombardiert mit Dingen. Als Mira geboren wurde, wurde ich 21. Ich war noch jung und habe vieles noch gar nicht so begriffen. Ja, damals, ich habe dann tatsächlich mal die Grünen gewählt. Und heute denke ich, oh Gott, Feuer drauf. Wie kannst du nur, verstehst du? So, du warst jung, du hast überhaupt nichts verstanden. Ich liebte die Natur und ich dachte mir, den schönen Sonnenblumen, verstehst du? Bam, 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 bam. Und wie viele machen so einen Scheiß wegen diesen schönen Sonnenblumen? Ja. Und da musste Gott erstmal mich in seine Schule nehmen und musste mich hineinführen und sagen, Karin, komm mal zuerst zurück zu mir und hör auf, irgendwas zu wählen. Du blickst überhaupt nicht durch. Du blickst ja überhaupt gar nicht durch. Ja. So, und deshalb musste ich erstmal wirklich Jesus und Jesus allein. Und das war dann, wo ich einen neuen Anfang hatte, wo ich merkte, unsere Ehe, die Liebe selbst zu Bernd war weg. Ja, und wo ich dann zu Jesus gegangen bin, ich habe Rotz und Wasser geheult und habe das einfach gesagt. Herr, die erste Liebe ist weg zu dir und auch zu Bernd. Und so kann ich nicht 40 Jahre oder wer weiß, wie lange ich noch auf Erden bin. Damals, ich war Anfang 20, ne? So, und da war gerade Janina geboren. Ich hatte zwei Kinder. Und da habe ich gedacht, naja, unsere Ehe, wenn da keine Liebe mehr ist, ist es schrecklich. Und da habe ich wirklich, ich habe Rotz und Wasser geheult und habe dann gesagt, Herr, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber so kann es ja nicht weitergehen. Und da sagte der Herr, ich bin die Liebe. Das habe ich richtig gehört. Und wenn du die Liebe haben möchtest, dann komm zu mir und nimm die Liebe wieder von mir. Für mich, für Jesus selbst und für meinen Mann. Und das war nur ein Schritt. Das war nur ein Schritt, den ich machen musste. Und das habe ich gemacht, ja. Ich musste einfach nur diesen einen Schritt machen und habe gesagt, Herr, ich glaube dir, dass du die Liebe bist. Und ich nehme von dir die Liebe für Jesus zurück. Und ich nehme die Liebe für meinen Mann zurück. Und das war das erste große Wunder, was ich da erlebt habe. Ich habe plötzlich mich wieder verliebt in Bernd. Und mir kam alles wieder vor Augen, warum ich mich in ihn verliebt habe. Und da war... Die Gefühle waren plötzlich wieder da. und alles von einer Minute auf die andere verändert. Alles verändert. Es war nur ein Schritt. Ich musste mich selber sterben und ich musste sagen, Herr, ich brauche das, denn ich bin abgewichen von deinem Weg. Ja, das nennt man Buße. Ist gar nicht so spektakulär. Aber das war das erste Wunder, was ich erlebt habe. Und da fing es an, dass ich dann richtig Lust hatte, wieder in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu gehen. Mit Jesus. Und da fing ich erst an, richtig Gemeinschaft zu bekommen mit dem Heiligen Geist. Vorher war Jesus und Jesus allein. Und da fing ich an und merkte, wie wichtig der Heilige Geist für mich ist. Und das ist, was mir der Herr da oben im Himmel erzählt hat. Ich soll den Heiligen Geist groß machen, denn er ist das Geschenk an die Braut. Er ist das Geschenk an uns. Er möchte sich uns selber geben. Er hat uns sich selbst geschenkt. Er hat den Heiligen Geist uns geschenkt. Und der Heilige Geist ist der Helfer. Der Heilige Geist ist der Tröster. Der Heilige Geist ist der Beistand. Und der Heilige Geist vertritt uns, wenn wir gar nicht mehr können. Ja? Er übernimmt dann einfach. Bert hat ja auch auf der Konferenz erzählt, wir konnten beide schon in anderen Sprachen beten. Aber diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist war noch nicht so da. Weil wir das gar nicht verstanden haben, dass er eine Person ist und dass er auch Gemeinschaft mit uns haben will. Ja, er möchte, ja, er ist eine Person. Und Gott, der Vater, hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und das hat er mir damals im Himmel erzählt, dass das überhaupt nicht bekannt ist und dass das überhaupt nicht verstanden wird. Die Braut braucht diesen Heiligen Geist, weil das ist der Heilige Geist, der uns verändert. Also es bedeutet die Vollständige. Dass wir vollständig sind. Und wer macht uns denn vollständig? Der Heilige Geist heiligt uns. Er führt uns in die Wahrheit hinein. Und das ist, dass wir vervollständigt werden, oder? Ja? Da werden Gedankenfestungen niedergerissen. Das war das Wasserbad des Wortes, in was ich dann jeden Morgen hineingegangen bin. Und ich wusste, ich darf das nicht mehr versäumen. Ich muss eine Disziplin haben. Und das ist egal, wenn meine Kinder, Mira ging dann in den Kindergarten, wenn mir Janina geschlafen hat, dann musste ich die Bibel lesen. Ich musste mir Zeit mit ihm nehmen, ja? Und so viele verpassen das. Wir müssen uns die Zeit mit Jesus nehmen. So, und er ist doch unser Bräutigam. Er ist doch derjenige, der über die Berge hüpft, weil er zu seiner Braut will. Ja? Er wartet auf uns. Wir müssen gar nicht auf ihn warten. Er wartet auf uns, dass wir so innige Gemeinschaft mit ihm haben wollen. So, und dann müssen wir sehen, die Braut, die sitzt immer am Brunnen. Und das ist mir erst klar geworden, als ich den Heiligen Geist hatte. Ja? Weil als der Heilige Geist bei mir übernommen hatte, als ich mich ihm vollkommen ausgeliefert hatte und manchmal, was ich verstanden habe, ich habe in anderen Sprachen gebetet und dann habe ich die Bibelstelle verstanden. Da kam die Auslegung, ja. Und da wurde mir so vieles klar. Und ich habe dann die Bibel ganz anders gelesen. Von Kindheit an habe ich die Bibel gelesen, aber so vieles nicht verstanden. Aber der Heilige Geist, der hat mich in die Wahrheit hineingeleitet und ich habe so viele Dinge verstanden. Da fing es dann an, als ich dann anfing, ja, aufzuschreiben, was ich da erkannt habe im Wort. Das war meine Bibelschule. Und wisst ihr, der Heilige Geist, der sitzt am Brunnen und der wartet auf uns. Ja? Und das ist so eine Geschichte. Die Braut sitzt am Brunnen. Abraham schickte seinen Diener Eliezer aus, um eine Braut für Isaak zu finden. Stimmt's? Und Eliezer ist ein Bild für den Heiligen Geist. Er war der Diener. Also Abraham konnte ihm vollkommen vertrauen. Und dieser Diener, der war mit Kamelen von Geschenken beladen. Und der, so ist der Heilige Geist. Der Vater sendet den Heiligen Geist zur Braut. Und diese Braut soll die Geschenke von Gott bekommen. Und da sind die Geistesgaben drin. Das sind all die Gaben drin, die du haben sollst. Aber dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Ja. Und das hat er mir im Himmel gesagt. So wenige verstehen, wie wichtig der Heilige Geist ist. Und sie lehnen ihn ab. Und sie sagen, die Zungensprache ist nicht wie für heute. Dabei ist das die Sprache, die uns mit dem Himmel connectet. Das ist die Sprache, die das hier oben der Verstand gar nicht wissen braucht, sondern wir werden direkt connected mit dem Vater, mit dem Sohn, dem Heiligen Geist. Und er macht Downloading und wir, weißt du, was er mir da oben im Himmel alles gegeben hat? Das kam erst so ungefähr 20 Jahre später, wo ich immer mehr verstanden habe. Da wurde was downgeloadet. Ja? Am Anfang wusste ich gar nicht mehr, was ich da gesehen habe. Das kam erst Stück für Stück zurück, als ich im Himmel war. Und dann irgendwann war mir klar, Jesus hat mit mir gesprochen. Und er hat mir etwas, einen Auftrag gegeben. Und er hat gesagt, mache meine Braut bereit. Dass die Braut sich wirklich bereitet. Dass sie weiß, es ist nicht selbstverständlich, du bist nicht als Braut geboren, sondern du wirst zu, musst dich zur Braut machen. Okay? Ich musste mich auch entscheiden. Es ist eine Willensentscheidung für Bernd. Ich musste mich doch auch entscheiden. Meine Eltern haben nicht gesagt, heirate den. Die hätten mir einen ganz anderen ausgesucht. Sondern das hat mir Gott, Gott hat ihn ausgesucht und ich musste mich entscheiden, dazu Ja zu sagen. Und was bin ich dankbar, dass mir Gott diesen Mann ausgesucht hat. Ich will ihn überhaupt nie mehr loswerden. Und ich hoffe, da oben im Himmel, und wenn jeder ein eigenes Haus hat, ich denke, wir sind da auch ziemlich nah beieinander. Also, Abraham schickte seinen Diener in ein fremdes Land, um eine Braut zu holen. Und dieser Diener, der hat dann gesagt, ich gehe an diesen Brunnen und wenn ich am Brunnen bin, dann soll die Braut nicht nur mir zu Wasser zu trinken geben, sondern auch alle meine Kamele. Es war nicht ein Kamel, es waren Kamele. Da waren ja Geschenke drauf, da waren Kamele, ja. Sollen auch alle meine Kamele ja versorgen. Und dann kommt Rebekka. Und Rebekka ist die Braut. Von Gott aus ersehen. Und sie hat das Herz einer Dienerin. Sie hat das Herz von Jesus Christus. Denn die Braut ist vollkommen identisch mit dem Sohn Jesus Christus. Die Braut ist genauso, hat solche Charakter wie Jesus. Liebt nicht sich selbst, sucht nicht sich selbst, sucht nicht das ihre, sondern sucht das, was dem anderen gut tut. Ja? Die Braut ist vollkommen selbstlos, vollkommen hingegeben. Und Rebekka war dieses Sinnbild für diese Braut. Und sie sieht diesen Eliezer und sieht die Kamele und gibt zuerst mal Eliezer zu trinken und dann die ganzen Kamele werden gestillt, wird von diesem Wasser gestillt, ja. So, das ist die Braut, die hat ein dienendes Herz. Sie hat ein Herz, auch der, das wirklich sich vollkommen dahin gibt. Und wenn du dich so betrachtest, dann musst du fragen, bin ich eigentlich eine Braut? Oder suche ich noch immer das Meine und will was darstellen und will was Wichtiges sein und die müssen meine Predigten hören? Also meine Predigten muss überhaupt keiner hören. Und wenn Gott das möchte, dann hören Leute die Predigt und mich hat es dann gewundert. Aber ich habe da ja letztes Jahr auch hier bei Baron auf der Konferenz, da kamen Leute und sagten, sie hätten meine Predigt gehört. Auf so eine Idee komme ich gar nicht, ne, dass es im Internet ist. Aber wenn Gott das möchte, verstehst du, dann hören Leute auch die Predigt. Aber das ist nicht mein Anliegen, das ist nicht, warum ich hier predige. Sondern ich predige, weil Gott gesagt hat, Karin, ich gebe dir eine Botschaft für die Braut. Ich gebe dir eine Botschaft, die ganz wichtig ist, dass die Menschen das hören. Deshalb mache ich das. Ja? Es geht nicht um mich, es geht nicht, dass ich irgendwas darstelle, dass ich irgendwas bin, sondern Gott hat mir eine Botschaft gegeben und die soll weitergegeben werden. Das ist alles. So. Der Geist Gottes sagte, ich und die Mission des Geistes richtet sich speziell an die Braut. Ja, der Geist ist der Vermittler, der Gesandte des Vaters, der Mittler Gottes. Der Geist kommt zur Braut und erzählt ihr vom Vater und vom Sohn und zieht sie näher zu ihnen. Weißt du, da gibt es in der Bibel, die Braut sitzt immer am Brunnen. Das ist ja nicht nur hier Rebekka, sondern dann kommt die nächste, Jakob, kommt zum Brunnen. Und wen sieht er? Rahel. Die Braut kommt zum Brunnen. Das, und er wusste, das ist meine Braut. Das ist meine Braut. Mose trifft seine Braut am Brunnen. Zippora kam mit der Schafherde und er tränkte sie. Ja? Also, das sind alles so Bilder. Der Heilige Geist prüft auch am Brunnen die Braut. So Eliezer hat da die Braut geprüft. Hat sie ein dienendes Herz? Hat sie ein Herz nach dem Herzen Gottes? Ist sie bereitwillig und freigebig? So, da wird geprüft und in diesen Prüfungen sind wir alle drin. Das ist, die Braut hat sich bereitet. Wir werden alle geprüft. Was wir erlebt haben, gerade das letzte Jahr, war Prüfung. Prüfung über Prüfung. Um dann auch als letztes noch bestehen zu können. Und es ist der Geist, der Braut die Geschenke des Vaters überbringt, die Geistesgaben. Der Geist führt die Braut auf eine Reise zum Sohn, zum Vater. Und weißt du, wie der Diener von Abraham hieß? Eliezer. Und weißt du, was Eliezer bedeutet? Es bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Und wie wird der Geist genannt? Der Helfer, der so real gegenwärtig ist. Mein Helfer, mein Tröster, mein Beistand. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben. Und dass wir ihn nicht ignorieren, sondern dass wir wissen, wir brauchen ihn ganz, ganz dringend. Und deshalb, als ich das mehr und mehr verstanden habe, da habe ich mehr in anderen Sprachen gebetet als zuvor. So, ich versuche jeden Tag in den Wald oder ein Feld zu gehen. Und das meiste, was ich mache, ist, ja, ich bete in anderen Sprachen. Und dann kommt oftmals auch verständig. Aber ich bete in anderen Sprachen, weil das ist die Quelle, das ist der Brunnen. Das ist, wenn wir in anderen Sprachen beten, dann werden wir selbst gestärkt. Das ist der Brunnen. Die Braut wird am Brunnen gefunden und wir trinken vom Heiligen Geist. Und deshalb kann man nicht sagen, naja, ob du in anderen Sprachen betest oder nicht, ist ja egal. Nee, das ist überhaupt gar nicht egal. Wenn du Braut bist, dann betest du in anderen Sprachen, sonst bist du keine Braut. So einfach ist das. Die Braut wird am Brunnen gefunden. Und am Brunnen, warum ist die Braut am Brunnen? Weil sie durstig ist, oder? Und dann hat sie meistens auch noch hier wie Zippora, Rebekka, Rahel, die hatten dann auch noch Ziegenherden dabei. Die waren auch alle durstig. Also, die Braut, die kommt, weil sie durstig ist zum Brunnen. Und wer ist denn die Quelle des Lebens? Der heißt Jesus. Und das ist meine Quelle. Das ist mein Brunnen. Und um da draus zu trinken, brauche ich den Heiligen Geist. Und das da schöpfe ich meine Kraft. Da schöpfe ich das heraus, was ich brauche. Weil der geistliche Mensch ist nicht dieses irdische Ding hier. Ja? Der geistliche Mensch muss mit Geistlichem gefüllt werden. muss geistliches Wasser trinken. Hier dieses Ding hier, das wird auch irgendwann verrotten und dann kriegen wir Gott sei Dank den Auferstehungsleib. Halleluja. Das braucht jetzt auch noch hier diese Quellen und wenn die dann vergiftet sind, ist es dumm, ne? Und dann dürfen wir uns da auf das Wort stellen und selbst wenn sie etwas Giftiges essen oder trinken, wird es ihnen nicht schaden. Dafür gilt das Wort. Und nicht, ich lass mich impfen und er kann das dann neutralisieren. Feuer drauf! Auf gar keinen Fall! Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Feuer drauf! Das sind die Christen, die sich Christen nennen, so dumm und lassen sich impfen und dann sagen die solche Worte. Der kann das doch neutralisieren. Ja, das könnte er, aber das will er gar nicht, weil du solltest widerstehen. Es war eine Prüfung und du hast die Prüfung nicht bestanden. Es war eine Prüfung. Die Braut wird zum Brunnen geführt. Und da sitzt der Heilige Geist und prüft. Und das sind Prüfungen, die Braut wird geprüft. Und wenn man die Prüfung nicht besteht, dann, ach, Schwamm drüber, war nicht so schlimm. Nee. Nee, so einfach ist das nicht. Wenn wir das Hohelied weiterlesen, da kommt die Braut, die da nicht sofort aufgemacht hat, ne, weil sie so wieder in der Welt, alles so schön, ne, und dann noch das Christliche oben drüber. Och nö, ich bin schon sauber, ich liege im Bett und es ist alles so schön und gemütlich. Und dann riecht sie die Nade, dann riecht sie, er ist ja Salböl. Und da, der Griffel ist voller Salböl. Und da fängt sie an. Boah, das ist ja mein Geliebter. Und der macht den Griff runter und riecht, das ist ja mein Geliebter. Und macht die Tür auf, aber der Geliebte ist weg. Und sie läuft durch die Stadt. Und dann wird sie aber von den Wächtern gefunden. Und die Wächter sind Engel. Und die Engel haben dann Erlaubnis gehabt, diese Braut zu schlagen. So habe ich mich in den letzten Jahren oft gefühlt. Und ich musste, diese Bibelstelle wurde mir immer mehr klar. Paulus wurde von einem Satansengel verprügelt. Ja, es gibt gute Engel, die passen auf uns auf, die machen uns nichts, aber es gibt Engel, die vom Gott abgefallen sind, das sind Satansengel. Und die haben aber Erlaubnis, wenn wir von Gott abgewichen sind, uns zu verprügeln. Deshalb gibt es Krankheiten, deshalb gibt es Schwächen, deshalb gibt es all diese Dinge, die wir nicht mögen. Ja, da ist Gott nicht dran schuld und das macht er auch nicht. Er erzieht eigentlich mit Liebe, er führt uns sogar immer in die Wüste und spricht dort freundlich mit uns, so damit wir immer wieder Buße tun. Aber ich habe das schon erlebt, wo ich dann gemerkt habe und ich dachte, Mann, ich fühle mich wie vom Satansengel verprügelt. Und Paulus sagte, er wurde vom Satansengel verprügelt, damit er sich diesen hohen Offenbarungen nicht überhebt. Der war auch im dritten Himmel. Er war auch da oben, ja. Und da hat er Dinge gesehen, die er nicht aussprechen durfte. Da wurde was downgelodet, wo er erstmal drüber schweigen musste. So, und damit er sich nicht überhebt über dem allen, wurde er vom Satansengel verprügelt. Wie immer das auch aussah. Und da hat er zu Gott geschrien, nimm doch diesen Engel von mir weg. Und da sagt er, lass dir an meiner Gnade genügen. Und weißt du, das habe ich im letzten Jahr, ganz besonders im letzten Jahr, ganz oft, wenn ich so geschrien habe. Und da sagt er zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich sage, jo Herr, wie mache ich das denn jetzt? Oh, Karabandara, Saragandara, Takaratekaradia. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Gnade ist in den Schwachen mächtig. Das bedeutet, ich gehe nicht zum Arzt, wenn ich diese Symptome habe, sondern ich schreie, Jesus, du bist der Herr, mein Arzt. Und ich glaube nicht mehr den Symptomen, denn es ist Lüge. So, ich glaube nicht mehr das, was der Satan gerade initiiert in meinem Körper, weil ich irgendwo abgewichen bin, sondern ich komme Anfechtung lehrt, aufs Wort zu merken. Also komme ich und suche im Wort, wo bin ich denn abgedriftet? Wo bin ich hochmütig geworden? Wo bin ich lieblos gewesen? Wo muss ich Buße tun? Warum hat er Anrechte gehabt, dass es mir so geht, wie es mir geht? Es ist nicht Gott, der Spaß hat, uns zu schlagen, sondern er möchte, dass nicht ein Schaf verloren geht. Und dann macht er alles. In Jesaja 1, da steht, wohin soll ich dich noch schlagen? Alles ist schon wund und du hörst immer noch nicht und verstehst immer noch nicht. Solche Worte reden dann zu mir und dann weiß ich, okay. Und dann lege ich mich aufs Angesicht manchmal und schreie einfach nur zu Gott und sage, Herr, nimm alles weg, was dich nicht meint. Ich lege mich als Ganzopfer auf dein Altar. Nimm alles weg. Vergib mir alle meine Schuld, auch die, die ich gar nicht bewusst getan habe. Vergib mir, wo ich lieblos war. Vergib mir, wo ich Gedanken gehegt habe, die von der anderen Seite waren. Wo ich Raum gegeben habe. Wo ich nicht in deiner Gemeinschaft war. Wisst ihr, das ist ein Wort, was Gott uns ja auch immer wieder sagt. Alles, was gut ist, alles, was auferbauend ist, das sprich. Nur das sprich. Alles, was dem anderen gut tut, alles, was auferbauend ist, rede nie schlecht über deinen Nachbarn, rede nie schlecht über deine Geschwister oder über deine Kinder. Jedes Wort hat Kraft, hat Macht. Und es kommt wie ein Bumerang zu dir zurück. Da möchte Gott uns hinbringen. Er möchte, dass wir ihm ebenbürtig sind. Seine Braut ist wie er. Seine Braut soll ohne Flecken und ohne Runzel sein. Er selber ist heilig und in der Bibel steht, du sollst heilig sein. Und so wie er ist, so bist du jetzt in der Welt. Er ist heilig und du sollst heilig sein. So, du sollst am Brunnen gefunden werden. So, und die Braut, die ist am Brunnen und meistens, wann ist man denn besonders durstig, wenn man so entweder gelaufen ist oder irgendeine Bedrängnis hatte oder, ne? Dann ist man durstig und dann sitzt man am Brunnen. Und der Brunnen ist der Ort, wo die Durstigen hinkommen. Ein Ort, wo Bedürfnisse erfüllt werden. Der Diener Abrahams Eliezer ist ein Bild für den Diener Gottes, für den Diener des Vaters. Und er ist unser Beistand und er sitzt an diesem Brunnen und wartet auf dich. Er wartet, um dich da zu prüfen. Er wartet, ob die Braut sich bereit gemacht hat. Das ist so eine Prüfungsinstanz. Und da sollst du trinken, da sollst du satt werden. Es ist nicht so, dass er da sitzt und sagt, nö, du kriegst hier nichts ab. Sondern er sieht, ob du wirklich durstig bist und ob du dich von keiner anderen Jauche befriedigst. Ja? Sondern, dass du wirklich zum klaren Wasser kommst. Und dass alles in dieser Welt nichts mehr ist. Wenn wir uns die Königin Esther ansehen, die hatte gar nichts mehr. Sie ist geraubt worden aus Israel. Sie war eine Gefangene in Babylon. Ja, sie war gefangen. Und diese Esther wurde von Gott ausersehen. Und diese Esther ist nicht auf die Idee gekommen, vielleicht noch in Babylon Karriere zu machen. Auf die Idee ist sie nicht gekommen. Sondern die ist sich vollkommen gestorben gewesen. Die hat überhaupt keine Gedanken mehr gehabt. Aber Gott hatte sie auserwählt für eine Zeit wie dieser da in Babylon und hat gesagt, das ist meine Braut. Die habe ich erwählt. Und mit diesem Mädchen mache ich Karriere. Sie wird keine Karriere in Babylon machen, aber sie wird Karriere mit mir machen. Und er hat sie herausgeholt aus Babylon und hat sie gesetzt auf den Thron. Damals waren es Meder, Perser, das war schon Susan, ne? Persien. War sie die Königin von Persien. Sie wurde auserwählt, sie wurde auserkoren und da wurde sie erstmal 6 Monate mit Myrrhe gesalbt. Die Braut wird gesalbt und diese Salbung heißt sich selber sterben. Ich habe überhaupt keine Bedürfnisse mehr und das habe ich auch ziemlich früh schon als Teenager begraben. Ich wollte nie Karriere in dieser Welt machen. Das habe ich alles begraben. Meine Chefin hatte sogar noch Ideen für mich und ich sagte, nö, ich habe dann auch ziemlich schnell gekündigt, weil ich habe dann meine Kinder bekommen. Ich hatte kein Interesse, irgendeine Karriere in dieser Welt zu machen, sondern ich hatte eine Sicht, strebt nach dem, was oben ist, wo Christus ist, zu Rechten Gottes. So, ich habe von, nachdem ich getauft war, nachdem ich neu geboren war, kein Interesse mehr, irgendetwas in dieser Welt zu sein. Und die Braut, die wird gewaschen, wird reingemacht mit Myrrhe. Und das ist das, was man zum Sterben nimmt, ja. Da wird all das Alte, all das, was mit Welt zusammenhängt, all das, wo ich noch irgendwelche Gedanken habe, wie könnte ich mich denn hier verbessern oder hocharbeiten, Feuer drauf, alles in Sarg, alles abgelegt. Ich hatte kein Interesse mehr, in dieser Welt irgendetwas darzustellen. Und diese Esther konnte das gar nicht. Aber die wurde auserwählt von Gott. Und sie wurde rausgenommen und Gott hat mit ihr Karriere gemacht. Sie wurde zu einer Zeit berufen, wo Israel vernichtet werden sollte. Und sie wurde als Werkzeug in Gottes Hand benutzt. Sie wurde zur Königin von Persien. Das kannst du dir nicht erstreben, das kannst du dir nicht erdenken. Sondern das wirst du von Gott her, wenn du dir selbst gestorben bist. Ich habe mir auch nie erträumen lassen, dass ich in so vielen Ländern predigen werde. Ich kann die gar nicht mehr aufzählen, wo wir überall waren. Ich bin jetzt vollkommen müde, noch einmal zu fliegen. Wir sind so viel geflogen. Jetzt schreie ich nur noch nach dem Transportengel. Ja? Aber ich hätte mir das nicht erträumen lassen. Das hat Gott gemacht. Er hat gesehen, dass ich keine Karriere hier machen wollte. Und er hat mich ausgebildet in der Zeit. Und er hat meine Bestimmung gesehen und er hat mir diese Bestimmung gezeigt. Und als Kind habe ich ja gesehen, dass ich predigen werde in einem Land, wo viele Schwarze sind. Und als ich das erste Mal in Indien war, da wusste ich, das ist schon ein Teil dessen, was ich gesehen habe als Kind. Die sind ja schwarz. Und der Raum war voller Schwarze und ich habe gepredigt. Und als ich dann in Kenia war, weil Oma sagte, du wirst nach Afrika gehen und du wirst da Missionarin. Und als ich in Kenia war und das Zelt war voller schwarzer Menschen, ich habe mein Zeugnis gegeben, dann kam dann der Bischof Meiner, das war der unser Gastgeber, wo wir predigen durften bei ihm in der Gemeinde. Und ich weiß nicht, wie viele, das Zelt war voll, waren viele, viele. Alle schwarze Leute und ich erzähle mein Zeugnis, dass ich als Kind das schon gesehen habe. Dann kommt Bischof Meiner und sagt, Karin, Afrika ist offen für dich. Ich mache dir die Türen auf für ganz Afrika. Ja, und weißt du, das habe ich einfach abgelegt und habe gesagt, hey, wenn du das möchtest, ich bin bereit. Zu jeder Zeit, wenn Afrika wirklich die Türen offen sind, hey, dann kannst du mich dahin befördern mit einem Transportengel und du kannst mich an den Ort bringen, wo ich sein soll. Ja? So, ich mache nichts mehr aus mir heraus. Und hier unten habe ich überhaupt nichts mehr, was mich hält. Hier unten weiß ich, da werde ich keinen Lohn haben. Mein Lohn ist im Himmel. Meine ganze Karriere ist da oben. Ich habe hier unten keine Karriere, will ich auch nicht. Weil alles wird im Feuer vergehen. Die ganze Karriere wird nichts mehr sein. Das Fleisch muss brennen. Und alles, was wir hier unten machen, hat keinen Bestand. Josef hat als Kind geträumt. Und dann wird er erstmal als Sklave verkauft. Er musste seine Karriere ins Grab legen. Dann kommt er ein bisschen hoch bei Potiphar und dann wird er ins Gefängnis geworfen, kommt sogar an Ketten gefesselt, kann man im Psalm lesen. Hm? Nochmal ein Stück tiefer. Warum? Weil er zur Braut gehört, weil er auserwählt wurde, dass er Unterpharao, der Höchste über ganz Ägypten sein sollte. Und er wurde gedemütigt, er wurde erzogen, er wurde geschliffen für ein Regent in Ägypten zu sein. Um nur noch das zu sagen, was Gott sagt. Um nur noch das zu tun, was Gott, wo Gott ihn für beauftragt hat. Er war die Hoffnung für seine Familie, als Hungersnot war in Israel. Er war derjenige, den Gott auserwählt hatte und nach Ägypten gesandt. Gott hat mit ihm Karriere gemacht. Und was anderes will ich nicht. Hm? Was anderes will ich nicht. Und das ist seine Braut. Seine Braut soll hier unten überhaupt keine Karriere machen. Die ist nämlich nicht für die irdischen, für das Irdische bestimmt. Nicht für diese Welt bestimmt, ja? Sondern sie ist für den Himmel bestimmt. Und sie soll trachten nach dem, was da oben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Dafür sind wir bestimmt. Und wenn du Braut bist, dann tust du alle, dein ganzes Interesse daran, dass du nur noch da guckst, was ist denn im Himmel? Was hat er mir bereitet? Was ist jetzt, was ich jetzt tun soll, was ich jetzt, ja, wo ich predigen soll, was ich jetzt machen soll, was ich jetzt lassen soll? Ich will nur noch in seiner Bestimmung sein. Er hat für uns selbst die Berufung, die sollen wir ja festmachen, ja? Berufung und Erwählung sollen wir festmachen, damit niemand mehr strauchelt. Und er hat uns, für uns etwas, diese Berufung erfunden. Er hat diese Berufung uns geschenkt. Die können wir uns auch nicht erarbeiten, sondern wir müssen jetzt lernen, ihm vollkommen zu vertrauen. Und Bernd und ich können euch nicht in die Berufung bringen. Das macht Gott. Der hat Bernd und mich da reingebracht. Wir sind noch nicht ganz da drin. Und als wir jetzt so mit Barons zusammengekommen sind, dann dachte ich, ha, die nächste Schwelle tut sich auf. Ja, die nächste Schwelle. So, und von daher, wir können uns nicht selber verändern. Wir können uns nicht selber zur Braut machen. Er hat uns berufen und diese Berufung gilt allen. Er hat viele erwählt. Aber nicht alle haben diese Erwählung festgemacht. Viele sind berufen, aber nicht nur wenige sind auserwählt, sagt die Bibel. Er hat eigentlich alle zu einer Braut berufen, aber du bist nicht automatisch Braut, sondern du musst dich da hinein begeben und du musst wissen, dass die Braut nur noch ein Interesse hat, Jesus und Jesus und Jesus allein. Und dann musst du auch wissen, dass die Braut darauf aus ist, dem Bräutigam zu begegnen. Alles andere interessiert die gar nicht mehr. Ja? Deshalb sage ich auch immer, ist mir egal, wann er kommt, Hauptsache er kommt und er holt seine Braut ab und ich bin dabei. Und seine Braut, die wird entrückt. Das habe ich so, nachdem ich so 40 Jahre die Bibel gelesen habe, rausgefunden. Die Auserwählung und Berufung muss man festmachen. Und dann sagst du, was ist denn das jetzt? Was, wo wir jetzt noch hineingehen, da sollen wir an Hecken und Zäune gehen und sollen sie bitten, reinzukommen? Ist das die große Ernte? Ja, ja, das ist die große Ernte. Aber wenn die Braut doch jetzt schon bereit ist und geht vielleicht in 2 Jahren nach Hause, was ist denn mit denen, die wir jetzt alle reinholen? Solche Gedanken habe ich mir vor Jahren gemacht. Und wenn du dir solche Gedanken machst, dann gibt Gott dir auch Antwort. Halleluja. So, er hat gesagt, die Braut, die muss ich jetzt wirklich bereiten. Ja, die Braut ist aber nicht automatisch, weil sie Christ ist, Braut. Sondern die Braut muss ich wirklich bereiten. Und die Braut, die hat eine Sehnsucht, nur noch dem Bräutigam absolut wohl zu gefallen. Und wenn wir jetzt in Matthäus 22 mal gucken, da steht von dem Hochzeitsmahl des Lammes, Vers 2. Das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Das sagt Jesus eigentlich über sich. Denn er ist der Sohn. Für ihn wird das Hochzeitsmahl gemacht, ja? So, und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollte nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sag den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Und ich denke, das Mahl des Lammes da oben ist bereitet. Und er ruft eigentlich und er sagt, geht an die Hecken und Zäune, nötigt sie hineinzukommen. Deshalb gehen wir auf die Straßen, deshalb rufen wir, Jesus liebt euch, kommt zu Jesus, kommt. Er ist der Bräutigam, der auf seine Braut wartet. Und wer da gerufen wird, sind die Hochzeitsgäste. Die Braut und der Bräutigam, die sind, die verheiratet werden, stimmt's? Die werden verheiratet. So, und zu dieser Hochzeit werden ganz viele geladen und die wollen erstmal gar nicht kommen. Ich meine, was haben wir hier schon für, auf den Straßen für Veranstaltungen gemacht? Lass mich in Ruhe. Ach, hör auf, schon wieder sowas. Ach, Bernd hatte mal jahrelang immer samstags einen Büchertisch auf dem Marktplatz. Ich weiß nicht, wer da ans Frucht gekommen ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt da noch mal Frucht. Aber das war so, dass ich nach 2-3 Mal gesagt habe, nö, ich warte auf die Herrlichkeit. Sonst gehe ich nicht mehr hin. Ich warte darauf, dass sie hinter mir herrufen. Ich habe keine Lust. Und wenn so ein paar Gespräche und du mühst dich da ab. Und da ist es kalt und es ist nass. Aber wenigstens so ein paar Gespräche. Es kann ja sein, dass die Samen, dass der Same noch aufgeht und dass sie dann zu dieser Hochzeit geladen werden. Ja, das sind Gäste, das ist nicht Braut, weil das schaffen die gar nicht mehr, sich jetzt noch vorzubereiten und Braut zu werden. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf einen Acker, also die wollten nicht zur Hochzeit kommen, der eine kaufte sich einen Acker, der eine sagte, ich habe gerade ein Haus gebaut, ich habe mich gerade verheiratet, ich habe gerade eine tolle Zeit, ich mache Party auf Mallorca, ich bin hier, ich bin da und jedes Mal, alle 2 Wochen, das hatten wir hier, so eine Freizeit, wir konnten gar keine, das war keine Missionsgemeinde mehr hier, sondern es war eine Freizeitgemeinde. Alle paar Monate, ich bin im Urlaub, ich bin im Urlaub. Und ich konnte das Wort Urlaub nicht mehr hören. Und ich dachte, wie sollen wir denn überhaupt Ernte haben? Wie sollen wir überhaupt die Menschen, ich meine, die machen immer nur Urlaub. Und Bernd sagt dann, das Urlaub ist da oben im Himmel. Da machen wir Urlaub. Laub. Da ist das Laub. Ja, das ist das echte Laub. Da ist das Paradies. Und dann haben wir echt überhaupt keinen Mangel mehr, haben ganz viel Freizeit, haben ganz viel, da haben wir nur Freude. Da ist nicht mal so Gewitter, plötzlich kommt da ein Regen rein und wir sind auf Mallorca, haben nur noch 2 Tage. Verstehst du? Wir sind gar nicht für diese Welt hier bestimmt. Und dass wir immer nur Urlaub machen, damit wir unsere Seele ein bisschen befriedigen. Das ist diese Jauche. Das ist, und da guckt der Heilige Geist, wo sitzt's denn? Wo sitzt meine Braut? Hat meine Braut Lust, das Wort zu verkündigen? Hat meine Braut Lust, an meinem Wasser zu sitzen? Oder braucht es Urlaub, um die Seele baumeln zu lassen? Dann ist es nicht am Wasser des Wortes Gottes. Dann ist es nicht am Brunnen des Heiligen Geistes. Als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Und dann steht hier, dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und das ist jetzt, wo die große Ernte anfängt. Wir sollen alle einladen. Alle. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte und er wurde ins Feuer geworfen raus. Also wir gehen jetzt an die Hecken und Zäune. Und es ist, ob die böse sind oder nicht böse sind. Ja, wir laden alle ein. Und dann kommt dann auch vielleicht Alice Weidel. Und die muss erstmal gereinigt werden von Gott. Ja, die laden wir alle ein. Die sollen alle zur Hochzeit kommen. Und fragen nicht, die ist auch Lesbe, die kann ich doch, die dürfen alle kommen. Die dürfen alle kommen, okay? Und der Vater, der guckt dann, der sendet dann und guckt, haben die ein hochzeitliches Kleid an. Und das bedeutet, die haben Buße getan, die da drin sitzen, und haben dann von Gott ein anderes Kleid bekommen. Das Kleid der Gerechtigkeit. Das ist das weiße Leinen, das der Braut gegeben wird und das die Hochzeitsgäste bekommen auch. Ein Kleid der Gerechtigkeit. Okay? Und das sind wir nicht, wo wir drauf gucken, wie viele quaken über Trump und über all die. Das ist nicht unser Ding. Wir laden alle ein. Wir laden alle ein. Weil der Hochzeitsraum ist groß genug. Und da sind Engel, die gehen und sortieren dann auch wieder. Und das sind jetzt schon ganz viele Engel, weil die Ernte hat schon lange angefangen. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Ernte hat damit begonnen, dass die Engel schon lange aussortiert haben. Deshalb sitzen hier so wenig Leute. Die hat schon lange aussortiert. Die, die nicht Braut sind, die sind gar nicht mehr hier. Die wurden gesammelt. Die sind jetzt in einer Gemeinde, wo wir sie immer Urlaub machen. Die sind in einer Gemeinde, wo immer Fun ist und wo immer neue Gäste kommen und sie auferbauen und wo immer nur Hai, Tai, Tai, es ist so fei. Und weißt du, da hat er einfach schon aussortiert. Der hat einfach aussortiert, da können wir gar nichts machen. Und ich hoffe, du bleibst hier. Ich hoffe, du bereitest dich vor und du sagst, ich will mehr als nur Gast sein, ich will Braut sein. Und das ist etwas, was man festmachen muss. Das ist etwas, wo man hineindrängen muss. Ja? Und da, wenn wir sowas früher gepredigt haben, da kamen einige, die haben gesagt, du machst immer so einen Druck. Und die sind jetzt alle nicht mehr da. Du machst immer so einen Druck. Nein, das ist ein Angebot vom Vater. Er möchte dich verändern in sein Bild. Das ist ein Angebot. Und er ist es, der dich heiligt. Er ist es, der dich reinigt. Er ist es, der dich untadelig macht. Und bei ihm sind wir schon vollkommen. Diese Braut heißt im Hebräischen die Vollkommene. Und er sieht uns schon in der Vollkommenheit. Er sieht uns nicht mehr nach dem Fleisch an. In ihm sind wir schon vollkommen. Und so wie er ist, so bist du jetzt hier in der Welt. Und wir werden in seinen Kräften gehen und nicht mehr in unsere eigenen. Und wenn wir nicht mehr in unseren eigenen gehen, da gibt's auch keinen Burnout, Halleluja. Sondern da sind wir ja in den Kräften des Heiligen Geistes. Er ist unser Beistand. Er ist unser Tröster. Ich will den Heiligen Geist nicht missen. Der ist mir zu einem super guten Freund geworden. Und ich gebe euch einfach nur weiter. Dem Vater im Himmel ist es ganz wichtig, dass du den Heiligen Geist nicht ignorierst. Der Vater hat ihn dir als Geschenk gegeben. Und nimm ihn an und lass dich verändern in sein Bild. Amen.